Aber es ist auch noch eine zweite Sache. Wer sich an unsere fortlaufende Predigtext erinnert, wir sind ja in der Betrachtung des Propheten Amos, in dieser großen Predigtreihe über die kleinen Propheten, da hatten wir das ja schon am vergangenen Sonntag, in Kapitel 5. Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlung kann ich nicht mehr riechen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören, aber das Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Wenn wir die Situation betrachten, in der wir heute leben, dann dürfte man eigentlich gar nicht mehr loben. Da müsste man nur noch bekümmert sein und hätte nur noch für das Recht zu kämpfen und einzustehen, weil so viel Ungerechtigkeit um uns herum ist. Und das schon in solchen zivilisierten Land, wie wir leben, geschweige denn in vielen anderen Regionen der Erde. Eigentlich gar kein Grund mehr zur Freude. Ich habe heute einen Bericht gehört, heute Vormittag, über die Wirkung oder die Bedeutung von Halloween als einem Fest, was ja seit Jahrhunderten hier in Europa ausgestorben war, dann in Amerika aufgelebt ist und jetzt über den Kommerz wiedergekommen ist. Und man hat sich dann zum Schluss darauf geeinigt, egal was für ein Anlass, Leute brauchen immer einen Grund zum Feiern, also lass sie feiern. Ich denke, schwierig wird es gerade an der Stelle, wo dieses Bedürfnis wegen des der uns bedrückenden Situation uns von durch äußere Anlässe Erheiterung zu verschaffen, statt gegen dieses Bedrückende anzugehen. Im Gebet zu ringen, dass sich dort Situationen oder Haltungen ändern und auch im praktischen Umgang dafür zu sorgen, dann wird es wirklich gefährlich, wenn wir stattdessen Brot und Spiele fordern. Und doch ist es auch aus der menschlichen Geschichte nicht wegzudenken. Es ist immer und immer und immer wieder, je verworfener die Situation geworden ist, umso stärker ist der Drang, sich wenigstens ein bisschen Erleichterung und Belustigung zu schaffen. Und gerade da viele von uns aus der Sucht kommen, ist das auch eine Gefährdung, der man weiterhin erlegen ist, weil wir uns wenig Gedanken machen über unsere innere Verfassung und wie die sich oder wie die beeinflussbar ist, zum Guten oder konstruktiv beeinflussbar ist. Und es ist ein langer Prozess, um mit solcher Bedrückung konstruktiv umzugehen. Es kann nämlich sein, dass man gerade im Gottesdienst mit einmal von sowas überfallen wird. Und dann sagt man sich, oh, wenn das der Inhalt ist, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, obwohl es mir so schon im Alltag oft nicht gut geht, dann im Gottesdienst bin ich auch noch aus recht niedergedrückt, dann muss ich da wahrscheinlich nicht hingehen. Es kann aber sein, dass es dort eine neue Ausrichtung kriegt, eine neue Bedeutung für uns, dass wir dem nicht mehr ausweichen, sondern dass wir uns dem auch stellen. Oder gar, dass es uns motiviert, unser Leben wirklich so in den Dienst Gottes zu stellen, dass Menschen, die in beständigen inneren Druck sind, dass die Erleichterung kriegen, indem wir Jesus Christus verkündigen. Deswegen hat das Gotteslob mehr als Berechtigung. Wir haben das ja oft erlebt, das was so Wahlspruch des Evangeliumsrundfunks ist, der ja heute das Jubiläum feiert, den Kummer sich vom Herzen singen. Man denkt, man kann nur singen, wenn man gut drauf ist, aber es ist auch eine Methode, wie man mit Kummer umgehen kann, dass man sich den vom Herzen weg singt. Ich komme nicht umhin, wenn wir den Propheten Amos betrachten, auch heute wieder im Kapitel 6, uns mit dem Schwierigen und Bedrückenden auseinanderzusetzen. Ich lese zuerst das Kapitel. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berg von Samaria, den Vornehmen des Erstlings der Völker, zu denen das Haus Israel kommt. Geht hinüber nach Kalne und seht und geht von dort nach Hamat, der großen Stadt, und steigt hinab nach Gat der Philister. Sind sie besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Ihr, die ihr den Tag des Unglücks hinausschiebt und die Herrschaft der Gewalt herbeiführt. Sie liegen auf Elfenbeinlagern und recken sich auf ihren Ruhebetten. Sie essen Fettschafe von der Herde und Kälber aus dem Estell. Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David mit Musikinstrument aus und trinken dazu Wein aus Schalen und salben sich mit dem besten Öl. Aber über den Zusammenbruch Josefs sind sie nicht bekümmert. Darum werden sie jetzt gefangen wegziehen an der Spitze der Weggeführten. Und vorbei ist es mit dem Gejohle der sich Rekelnden. Der Herr, Jahwe, hat bei sich selbst geschworen, spricht der Herr, der Gott der Herrscharen, ich verabscheue den Stolz Jakobs und seine Paläste hasse ich. Und ich liefere die Stadt aus und alles, was sie erfüllt. Und es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem einzigen Haus übrig bleiben, sie müssen doch sterben. Und hebt einen dann sein Verwandter oder sein Bestatter auf, um die Leiche aus dem Haus hinauszuschaffen, und sagt zu dem, der im Innern des Hauses ist, ist noch jemand bei dir? Und dieser sagt, niemand, in Klammern, so wahr der Herr lebt. Dann wird er sagen, still, also nach dem Niemand, würde ihn schon unterbrechen, und sagen, still, denn man darf den Namen des Herrn, man darf den Herrn nicht beim Namen nennen. Denn siehe, der Herr befiehlt und man schlägt das große Haus in Trümmer und das kleine Haus in Splitter. Rennen Pferde denn in Felsen, auf Felsen oder pflügt man darauf mit Rindern? Ihr aber verwandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. Wehe denen, die sich über Lodawa freuen, die sagen, haben wir uns nicht mit unserer Kraft Karnaim genommen? Ja siehe, ich lasse gegen euch aus Israel ein Volk aufstehen, spricht der Herr, der Gott der Herrscher. Die werden euch bedrängen vom Zugang nach Hamat an bis zum Bach der Ebene. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber auf den ersten Blick ist es heute mal ein wirklich schwieriger Text, weil das sehr viel mit Ortsbezeichnungen zu tun hat im Nahen Osten, mit denen wir heute kaum noch was anfangen können. Da muss ich also ein bisschen mal mit der Geschichte befassen, die damaligen Geschichte, um zu verstehen, was Gott uns heute sagen will, auch anhand dieses Textes. Zuerst beginnt dieses Kapitel mit einem Weheruf. Das ist nicht das, was man hören will. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch nicht das, wozu man zum Gottesdienst kommt und darüber gepredigt hören will. Wehe. Viele kennen das als ein Drohwort. Wehe, wehe, wenn du sowas machst. Ich habe gelernt von Gottes Männern, dass überall, wo in der Bibel Wehe steht, es auch wirklich, wirklich das meint, was wir damit verbinden, nämlich hier Wehe, Schmerzen, Krankheit. Das heißt, die Dinge, die mit einem Wehe versehen sind, sind Krankheitsauslöser. Das ist dieses Geheimnis der Psychosomatik, dass ja Dinge, die wir mit unserer Seele oder die wir als Last auf unserer Seele haben, auch unseren Körper krank machen können. Und eine dieser wichtigen Dinge ist, wenn wir prophylaktisch leben wollen, wenn wir Gesundheitsvorbeugung betreiben wollen, dass wir auf die Dinge achten, wo ein Wehe darüber steht. Und dass wir dem uns nicht ergeben. Es kann sein, dass es nicht gleich ist. Wir haben ja immer dann, wenn Gott Propheten gesendet hat, eine Gnadenfrist dazwischen. Von dem Wort, wo Gott warnt, bis zu dem Moment, wo die Warnung dann als Gericht über denjenigen oder über das Volk oder über eine bestimmte Region kommt, vergeht immer Zeit. Und das ist die Zeit der Buße, der Umkehr, der Abwendung von dem, wo vorgewandt wird. Und hier heißt es, wehe den Sorglosen und den Sicheren und den Vornehmen und denen, die den Tag des Unglücks hinausschieben, und die Herrschaft der Gewalt herbeizitieren und auf Elfenbeinlagern sich regeln und fressen und saufen und Party machen. So sage ich das mal ganz in moderner Sprache, was hier in der Zusammenfassung ist. Und da merken wir, dass das schon eine ganz gewaltige Aktualität kriegt. Im vergangenen Jahr war die Welt mal ein paar Wochen erschüttert. Da haben wir einmal Ängste zugegriffen auf Millionen von Menschen, nicht nur auf die Reichen und Schönen, sondern auch auf die Masse der Bevölkerung, dass irgendwas aus den Fugen zu geraten drohte. Das hatte ja jemand vorher schon gesagt. Zuerst kommt der Crash von Konzernen, in einer zweiten Welle kommt der Crash von Banken und in einer dritten Welle ein Crash von Völkern. Wir haben die zweite Welle gerade hinter uns. Ob sich die dritte Welle dann wieder so auffangen lässt, das darf bezweifelt werden. Crash von Völkern, dass nämlich Volkswirtschaften endgültig in die Knie gehen, das deutete sich bei dieser zweiten Sache schon an. Die Ukraine war am Rand der Zahlungsunfähigkeit und auch hier, Mitteleuropa hat es mitgekriegt, dass über Tage zunächst und später über Wochen nicht ein bisschen Öl oder Gas mehr geliefert worden ist. Und das mitten im Winter. Und alle Verträge und alles, was als Sicherheit gegolten hatte, war mit einmal nichtig. Das ist so ein ganz kleines Vorzeichen, was es bedeuten kann, wenn Völker zusammenbrechen. Und es wäre Zeit, nach meiner Überzeugung, wäre es heute Zeit, grundlegend was zu ändern, grundlegend, wirklich bis in die Tiefe hinein, als Volk zu Gott umzukehren und sich an seinen Ordnungen und Regeln in wirklichen Neuanfang zu holen. Stattdessen duckt man sich ab. Man merkt, oha, es hat einen zum Glück nicht zu hart getroffen. Es gibt ja sogar Nebenauswirkungen, die diese Krise insgesamt, gerade für die Ärmeren, ganz erträglich machen. Die Energiepreise sind endlich mal wieder zurückgegangen. Das tägliche Leben ist nicht noch teurer geworden. Aber gleichzeitig, wer jetzt mit der Regierungsbildung sich befasst hat, der hat gehört, dass die Gefährdung, dass alles das, was im Moment auch neu an Struktur in unserem Land entschieden wird, darauf hinläuft, dass es irgendwann einen Punkt der Zahlungsunfähigkeit auch für den Staat gibt. Wie soll das dann weitergehen? Noch niemand weiß es. So viel kann man sagen, es wird auch dort wieder Gewinner geben. Es wird bestimmt auch Länder geben, die davon profitieren und andere, denen es danach ganz schlecht geht. So wie es heute ganz vielen Leuten nach dieser Bankenkrise wirklich schlecht geht. Ganz schlecht. Ich meine nicht die Milliardäre, die heute nur noch Millionäre sind, sondern ich meine die Menschen, die ihr Erspartes irgendwo rein investiert haben und die das verloren haben. Es ist schwierig. Und doch, erstaunlicherweise, noch nicht der Anlass zur Umkehr zu Gott. So wenig wie es damals diese Gerichtsbotschaft des Amos ein Anlass zur Umkehr gewesen ist. Ich nehme mal zwei Dinge vorneweg. Erstens, wir werden am nächsten Sonntag, so Gott will, drauf stoßen, ist er nach dieser Botschaft aus Bethel, wo er das gepredigt hat, vertrieben worden. Zweitens ist ungefähr 30 Jahre später das Gericht, das er ankündigt, über das Volk hereingebrochen. Das ist auch so eine merkwürdige Sache. Es gibt immer Menschen, die warnen, und zwar nicht aus Panikmache. Es gibt auch immer solche Menschen, die warnen aus Panikmache, die ergötzen sich an allen Schlechten, die wissen, warum alles noch schlechter werden wird und so weiter. Das meine ich nicht. Sondern Menschen, die im Hören auf Gott die Konsequenzen des Handels von Einzelnen, von Gruppen oder gar von Völkern zu beurteilen wissen. Und es ist überaus selten, dass jemand sich warnen lässt. Und trotzdem lässt Gott nicht davon ab, das zu tun. Wenn er ein Mensch wäre, wäre er längst eingeschnappt und würde sagen, hat sowieso keinen Sinn. Die hören eh nicht, braucht man ihnen auch nichts zu sagen, lass mal laufen. Gott warnt heute noch. Das alleine ist schon eine große Gnade. Und er sucht den Rest von Menschen, die sich reden lassen. Das ist auch der ganze Sinn von Mission, von Evangelisation, dass man die Menschen sucht, die auf Gott hören, die ihn ernst nehmen, die sein Wort lieb haben. Nun könnte man aus diesem ersten Abschnitt das herauslesen und sagen, ja genau, wussten wir immer schon, die Christen sind die großen Spaßbremsen. Überall, wo ein bisschen schön ist, überall, wo man ein bisschen feiert, dann kommen welche und sagen, wehe, wehe, das ist gar nicht gut. Wenn wir aber in die Geschichte Israels zurückgehen, und das ist ja erstmal zunächst Israel gesagt worden, dann ist ja genau das Gegenteil der Fall. Israel war das erste Volk der Erde. Und wir ernten das heute, das Festtage gehalten hat. Feiertage von Gott verordnet. Und zwar nicht nur den wöchentlichen, den Sabbattag, sondern darüber hinaus noch drei große Feste. Und zwar richtig arbeitsfrei. War der erste verordnete Urlaub schon Jahrtausende vor der mit dem, was wir Zivilisation nennen. Wir profitieren heute noch davon. Es fasziniert mich immer, wie stark unser jüdisch-christliches Erbe unsere Kultur wirklich durchdrungen hat. Und die Feiern oder Feiertage gehören eindeutig dazu. Es gab ja bis vor einigen Jahrzehnten, bis auf den 1. Mai, nur kirchliche Feiertage. Inzwischen hat man das etwas erweitert mit dem Tag der Deutschen Einheit. Und na, im Moment redet man darüber, auch noch einen muslimischen Feiertag einzuführen. Ich wäre dafür, wenn im Gegenzug das in Saudi-Arabien an Weihnachten gefeiert wird. Dann sollte man das hier auch tun. Aber solange nicht, dann lieber nicht. Wenn also ein Prophet warnt vor dieser Art Party mache, dann nicht um den Spaß wegzunehmen oder gar die Freude, da sind ja noch zwei verschiedene Sachen, sondern um das Volk zurückzunehmen zu den Dingen, die notwendig sind. Und notwendig ist immer ein gerechter Umgang miteinander. Das ist das, was Amos stärker als andere Propheten betont. Es geht dort nicht zuerst um, oder überhaupt, es geht überhaupt nicht um kultische Sachen oder um religiöse Dinge oder um eine falsche Lehre oder sowas, sondern es geht einfach um einen ungerechten Umgang innerhalb des Volkes, der aber daraus sich speist, dass man sich längst von Gott weggewendet hat. Dieser Zusammenhang ist übrigens immer festzustellen. Und eine zweite Sache. Der Vers 6 ist eine Zuspitzung dieses ersten Teils. Dort heißt es, sie trinken Wein aus Schalen, salben sich mit den besten Ölen, aber über den Zusammenbruch Josefs sind sie nicht bekümmert. Was war der Zusammenbruch Josefs? Josef war ja mal der unter seinen Brüdern hervorragende, der Vorletzte, der Zweitjüngste aus der großen Zwölferschar seiner Brüder, der lange vom Vater wegen seiner Herkunft bevorzugte, weil er der Sohn der Lieblingsfrau war, der gleichzeitig der Verachtetste unter seinen Brüdern war und der Gehassteste, und den sie erst umzubringen versucht haben und dann, weil sie es gerade anbot, ihn in die Sklaverei verkauft. Gott hat ihn gebraucht, Gott hat ihn gesegnet und seine beiden Söhne an seine eigene Stelle in die Patriarchenreihe eingefügt. Und wenn von Josef die Rede ist, dann meint es immer diese beiden. Ephraim und Manasse. Und Ephraim gehörte tatsächlich wegen dieser Stellung lange Zeit zur Elite Israels und Manasse war der mit Abstand größte Stamm, der so groß war, dass er selbst nach der Aufteilung noch die größten Partien des zu verteilenden Landes Kanaan eingenommen hat. Es gab diesen halben Stamm Manasse, der in Gilead, also im Ostjordan-Gebiet blieb, ziemlich nördlich im heutigen Jordanien. Und der zweite Teil, der über den Jordan mitgezogen ist und der praktisch gegenüber liegend im heutigen Westjordan-Gebiet, im nördlichen Westjordan-Gebiet, sein Stammesbereich hatte. Und der Niedergang dieser beiden, also und in dessen Stammesgebiet lag Bethel. Lagen die Offenbarungsstätten Gottes. Und dort ist dann der Götzendienst aufgeflammt. Dort hat Jerobeam, der Gegenkönig Rehabiams, des Sohnes Salomos, den Götzendienst aufkommen lassen, der dann zum Niedergang des gesamten sogenannten Nordreiches geführt hat. Normalerweise muss man über solche Entwicklungen bekümmert sein. Das ist lange Geschichte. Aber es hat seine Entsprechung im Gottesvolk heute, in den Gläubigen, in verschiedenen Konfessionen, Denominationen. Die Christenheit ist ja, wenn man so will, genauso in Stämme aufgeteilt. Da gibt es den Katholischen, den Orthodoxen und den noch anders Orthodoxen und die verschiedenen protestantischen Stämme, ja, die sich ungefähr so verstehen, alle zwar dazugehörig zum Gottesvolk, aber jeder trotzdem vom anderen durchaus unterschieden. Und der Niedergang Josefs, der Niedergang des Besten, das muss einen bekümmern. Wenn wir jetzt in Kürze so weit sind, dass der 500. Jahrestag der Reformation in Deutschland gefeiert wird, das sind ja nur wenige Jahre noch, dann muss man einfach feststellen, dass der Reformationstag zufällig gerade von Halloween komplett getoppt wird. Es fällt auf denselben Tag. Niemand interessiert sich heutzutage mehr für Reformationstag. Es ist, man muss sagen, zugegebenerweise auch schon arg strapaziös, wenn wir 500 Jahre später noch einen Thesenanschlag feiern müssen oder irgendwelche Sachen oder feiern wollen. Aber das ist auch nicht der Grund dessen, weswegen man die Reformation feiert. Es wäre aber genügend Grund, diesen Tag zu feiern. Nämlich, weil dort innerlich was neu geworden ist. Weil dieses Herausstellen der Gnade Gottes anstelle bestimmter Werke oder Bußübungen, die man tut, wieder allgemeingültig bewusst geworden ist. Das wäre Grund zum Feiern, auch noch nach 500 Jahren. Stattdessen wird auch das dominiert zunehmend von anderen Sachen. Und das ist das, was wir hier haben. Es wären Gründe zum Bekümmertsein. Es wären Gründe zum Bekümmertsein. Stattdessen auch heute Feierlichkeiten. Man möchte sich ja schließlich nicht lumpen lassen. Und mit Kümmernissen lassen sich auch keine Leute locken. Es gibt Zeiten des Sammelns und es gibt auch Zeiten, da ist das Bewahren das Einzige, was möglich ist. Und es gibt auch Zeiten in der Kirchengeschichte, da ist nicht Sammeln dran, sondern Bewahren. Das ist das, was die Bibel böse Tage nennt. Im Epheserbrief heißt es, dass die Waffenrüstung Gottes, die dort vorgestellt wird, dazu da ist, um an einem bösen Tage zu stehen. Das ist keine Eroberungsrüstung. Das ist nichts, um Neues dazu zu gewinnen, sondern das ist, um in bösen Zeiten nicht gekippt zu werden, nicht weggerissen zu werden. Und die Gemeinde Gottes braucht das Verständnis dafür, dass nicht immer nur Ausbreitung, Ausdehnung, Vermehrung angesagt ist, sondern dass es Zeiten gibt, da gilt es einfach zu stehen und zu bewahren. Und da sind wir gut, wenn wir das tun. Denn der Geist Gottes ermahnt gerade auch in den Sendschreiben. Halte, was du hast. Er sagt nicht, sieh zu, dass du die ganze Stadt missionierst. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Es gibt Zeiten, sicher auch in unserem persönlichen Leben, da sind wir gefragt, nicht neue Felder zu erobern, Betätigungsfelder oder Denkfelder oder sonst irgendwas, sondern da gilt es, etwas festzuhalten. Und die Zeit des Amos war solche Zeit. Da galt es, das festzuhalten, was Gott diesem Volk gegeben hat. Stattdessen mögen sie sich nicht beschränken und verlieren alles. Und da kommt dann dieser Vergleich zu diesen anderen Ortschaften. Ich hole das nochmal hervor. Geht hinüber nach Kalne. Das war eine Stadt im nordwestlichen Syrien. Und von dort nach Hamat, der großen Stadt Hamat, das ist in der heutigen Türkei. Und nach Gat der Philister, das ist eine große Stadt gewesen im heutigen Gazastreifen. Sind sie besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet? Denn diese Städte waren schon verwüstet worden. Da hatte sich das Gericht schon vor Israel vollzogen und sie hätten daran erkennen müssen, dass, wie gefährlich es um sie stand. Und dann geht es weiter. Vers 13 und 14. Wehe denen, die sich über Lodaba freuen und sagen, haben wir uns nicht mit unserer Kraft Karnaim genommen. Lodaba bedeutet, Lo, das ist es kein oder nicht, kein Wort oder keine Sache hier, nicht der Rede wert. Also das ist im übertragenen Sinne, das ist ein Stadtname. Und Karnaim bedeutet Macht. Oder, also das ist ein Städtename mit der Bedeutung von Macht. Das heißt wörtlich Hörner. Hörner waren immer so ein Sinnbild für Macht in der hebräischen Zeit oder Sprache. Das bedeutet, dass sie in der Zeit, in der sie eigentlich sorgfältig darauf achten sollten, sich um Gott wieder zu sammeln, eng ihr Leben zu führen, genau auf seine Weisung zu achten, dass sie stattdessen sagen, ach, was soll denn, wir haben doch sogar Städte erobert und so ein kleine Stadt Lodaba hatten sie schon, war ihnen schon weggeraubt worden, das ist ja nicht der Rede wert. Stattdessen haben wir ja Karnaim gekriegt. Das ist diese Gewinn- und Verlustrechnung, die sich heute auch weit verbreitet hat im Volk Gottes, dass man sagt, naja, hier ist zwar ein bisschen was weniger geworden, aber stattdessen haben wir ja was anderes, viel Besseres. Und man achtet es nicht mehr als Zeichen des Redens Gottes, sondern rechnet mit den Maßstäben dieser Welt. Da ist es tatsächlich so, wenn ich was verliere und gewinne dafür ein bisschen mehr an einer anderen Stelle, dann ist es kein Verlust. Bei Gott kann sowas aber ein Verlust sein. Dass es mich nämlich hinweist, dass der Segen schon weggeht. Dass ich zwar nochmal an einer Stelle und in diesem Fall letztmalig eine Eroberung mache, aber der Rückgang ist schon nicht mehr aufzuhalten. Und mit dieser kleinen Stadt, Lodaba, hat es angefangen, die sagen, ist ja nicht der Rede wert. Und 30 Jahre später ist ihr gesamtes Landesgebiet verloren. Und zwar dauerhaft verloren. Bis 1948. Dann erst hat Israel dieses Gebiet wieder besiedelt. Und das wird ihnen bis heute streitig gemacht. Und auch mit dieser Begründung. Sie waren ja nicht da, es war ja nicht ihr Gebiet. Es war ihr Gebiet, es war ihnen von Gott zugewiesen. Und sie hätten es nie aufgeben sollen oder brauchen, wenn sie auf ihn gehört hätten. So wurde es ihnen geraubt. Und zwar mit ausdrücklicher Zulassung Gottes. Und deswegen, der Herr hat bei sich selbst geschworen, ich verabscheue den Stolz Jakobs und seine Paläste hasse ich und ich liefere die Stadt aus und alles, was hier erfüllt. Wenn Gott so seines eigenen Volkes überdrüssig geworden ist, dann muss viel vorausgegangen sein. Und man kann das in den Geschichtsbüchern und bei den anderen Propheten lesen, was alles vorausgegangen ist. Es war nicht wenig und es war nicht kurz. Es ging Jahrhunderte lang. Es gab ab und zu mal, wenn ein Prophet gewaltig gezeugt hat, mal eine ganz kleine Verlangsamung dieses Absturzprozesses von Gott weg. Aber das war es dann auch. Und wenn wir ehrlich sind, das erleben wir heute wieder. Wenn ich zurückgucke von vor 500 Jahren und heute, dann gibt es eigentlich wirklich nichts zu feiern an Reformation. Da ist heute fast alles aufgegeben, was damals dem Volk geschenkt worden ist. An Bildung, an Erneuerung des Lebens, an Erleichterung des Denkens. Das hat man alles genommen, aber ohne Gott dafür zu danken. Und heute gehen diese Dinge wieder weg. Und deswegen sind wir in einer wirklich vergleichbaren Situation wie zur Zeit Annas. Und dort wird gewarnt, es wird geschehen, wenn 10 Männer in einem einzigen Haus übrig bleiben, so müssen sie doch sterben. Das ist außergewöhnlich. Denn sonst haben wir, in anderen Fällen, haben wir immer, dass Gott einen Überrest lässt. Dass Gott immer einen Bruchteil derer, über die das Gericht hinweggeht, bewahrt, um mit ihnen einen neuen Anfang zu machen. Das geht ganz, ganz früh los. Wo? Noch vorher. Natürlich, bei Noah. Es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, wegen der Bosheit. Das heißt doch, dass sie sich einander so bedrückt haben, dass es nicht mehr auszuhalten war, dass Gott den Menschen geschaffen hat und er sagt, ich will alles von der Fläche des Erdbodens wegverteilen. Aber einer fand Gnade bei Gott. Noah und sein ganzes Haus. Und immer wieder können wir durch die ganze Geschichte sehen, dass es, auch wenn ein Gericht sich vollzogen hat, Sodom und Gomorra zum Beispiel, rettet Gott immer einen Rest raus. Immer welche, mit denen er einen neuen Anfang schenkt. Wenn wir allein an Deutschland denken, das ist ja auch so eine schlimme Zeit des Gerichts drüber weggegangen, was auch lange gewährt hat. Über 40 Jahre lang war das Gericht nach dem Dritten Reich auf dem Volk, also auf unserem Volk. Und Gott lässt sich immer einen Überrest. Gott fängt immer neu an. Ja, jetzt haben wir schon 20 Jahre Wende hinter uns. Man redet heute, damals schon, damals hat man von den Wundern Gottes geredet, damals ist man dankbar gewesen, damals hat man gezeigt, diesen Choral, den dieser Mann auf der Mauer geblasen hat, nun danket alle Gott. Das ist weg. Nach so einer kurzen Zeit, nach 20 Jahren, ist die Dankbarkeit schon wieder aufgezehrt. Es kam damals eine Zeit, wo Gott nicht mal mehr einen Überrest gelassen hat. Deswegen spricht man von den 10 verlorenen Stämmen Israels. Ich habe das gerade vor kurzem gelernt, dass das so nicht ist. Die sind nicht wirklich ausgerottet worden. Es gibt also eine Menge an biblischen, außerbiblischen Zeugnissen, dass damals die 10 Stämme nicht wirklich von der Fläche der Erde wegvertilgt worden sind. Gott hat sich einen Überrest gelassen, aber nicht mehr dort. Das ist das Besondere. Nicht mehr im Land. Die sind verstreut worden. Und da, in Bethel, wo sie sich darauf verlassen hatten, weil das war ja der Ort, an dem sich Gott zuerst ihrem Vorvater offenbart hat. Erinnert euch, wie Bethel entstanden ist? Genau, Jakob auf der Flucht legt sich nieder und träumt und fürchtet sich am nächsten Morgen und sagt, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, Bethel, Haus Gottes. Weil er diesen Traum gehabt hat, dass die Engel Gottes auf ihn niedersteigen. Und er fürchtet sich und baut dort Gott ein Altar. Es war immer für das Volk Israel ein Ort der absoluten Sicherheit, wo Gott sich zeigt. Na, da kann man, ich sag mal so, die Sau rauslassen, da lässt er sich sowieso nicht mehr vertreiben. Das stimmt aber nicht. Ich denke, solche Haltung ist in jedem Menschen, dass man sagt, naja, Gott hat doch zu mir geredet. Oder als ich damals bei der in der Veranstaltung mein Leben Jesus übergeben habe, da ist doch klar für mich erfahrbar gewesen, mein Leben hat sich geändert. Was soll mir passieren? Aber dass, wenn ich darin nicht bleibe, wenn ich nicht darin lebe, sich Gott wirklich wegziehen kann, das ist eine Tatsache. Und deswegen sendet er seine Propheten, dass sein Volk von diesem Weg von ihm umkehrt. Deswegen sind wir immer wieder zusammen, um uns einander zu ermuntern und uns Mut zu machen, in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Es ist dort eine Zeit gewesen, das ist dieser Vers, den ich schon ergänzt habe, wo man nicht mal mehr gewagt hat, den Namen Gottes überhaupt auszusprechen. Das ist auch eine krasse Sache. Jahwe heißt, der ewig Seiende. Oder ich bin, der ich bin. Der offenbart sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da wird diese ewige Existenz praktisch. So hat Israel seinen Gott verstanden, als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Abraham, der Gott, der souverän sich Menschen erwählt, um mit ihnen seine Geschichte zu schreiben. Isaak, der im Segen des Glaubens lebende, ohne dass er was dazu tun muss, egal alles, was er tut, gelingt. Und Jakob, der von Gott erzogen wird, der auch mit den größten menschlichen Schwächen behaftet sein kann und Gott kommt trotzdem mit ihm an sein Ziel. So ist Gott bis heute. So in dieser Unerschöpflichkeit, dass eine Person gar nicht ausreicht, um seine ganze Fülle zu erleben. Und uns ist Gott offenbart noch näher, als über Abraham, Isaak und Jakob. Das ist ja schon lange her. Er ist uns offenbart als Jeschua, als Jesus, als Gott rettet. Das ist sein Programm. Und es gibt heute wiederum genauso Menschen, die nehmen den Namen Jesu gar nicht in den Mund. Wir erwarten nichts Gutes von ihm. Damals, es wird geschehen, ja, hat Amos prophezeit, es kommt eine Zeit, da werdet ihr nicht mal mehr den Namen Gottes zum Schwören benutzen, und zwar auch wenn das ein Reflex ist, so wie heute, dass man sagt, Gott sei Dank, und man meint natürlich nicht Gott, sondern das ist einfach eine Floskel oder ach Gott. Ja. So hat man gesagt, so war der Herr lebt. Still. Erwähne nicht den Namen Gottes. Auch diese Zeit haben wir heute wieder. Ich kenne nicht wenige Leute, die würden den Namen Jesu nie in den Mund nehmen. Sie erwarten nichts Gutes von Gott. Das ist schon Gericht. Wer nicht an den Namen Jesu Christi glaubt, heißt es, der ist schon gerichtet. Es gibt heute Menschen, die sind unter dem Gericht Gottes. Da muss nicht noch ein Unglück dazukommen. Die sind von Gott getrennt und kriegen keinen Zugang über Jesus, der einzige Weg zum Vater ist. Das ist Gericht. Das ist eine furchtbare Sache. Und solchen Leuten ist nicht zu helfen. Das müssen wir für uns verstehen, wenn wir nach draußen gehen und wenn wir von Jesus reden. Und wenn jemand mit Jesus nichts zu tun haben will, der ist unter Gottes Gericht. Den kann man nicht beknien oder irgendwo noch überreden. Bitte.
Wie ist es dann aber, wenn das Gericht ist? Ist ja irgendwie auch unfair, finde ich. Ne? Manche Leute von Anfang an wechseln.
Nee, es ist nicht von Anfang an. Es scheint uns von Anfang an. Es ist immer eine Folge einer langen Kette des Abkehrens von Gott. Das ist wirklich so. Es kann jemand dem Namen nach Muslim, dem Namen nach Agnostiker, dem Namen nach Kommunist, dem Namen nach irgendwas sein. Und eine Menge von ihnen haben eine Sehnsucht zu Gott hin und sehnen sich, ihn kennenzulernen. Das ist was anderes. Aber es gibt Leute, die hassen ihn. Und es gibt auch welche, die sind getauft und sowas. Die wollen mit ihm nichts zu tun haben. Das ist Gericht. Ja?
Die junge Frau, durch die ich damals zu Jesus gekommen bin, also das junge Ehepaar, heute, ich bin sehr traurig, vor einer Woche habe ich erfahren von ihrer Oma, dass sie mit Jesus nichts mehr zu tun haben will, weil sie ihre neue Beziehung so liebt, dass sie den Namen Gottes verleugnet.
Ja.
Wo sie hinkommt, wo sie Freunde aus dem ehemaligen Christlichen.
Es ist katastrophal. Ich habe das im seelsorgerlichen Dienst mehrfach erlebt, dass Leute wie eine Art Bürger stellen, ihr eigenes Heil an jemand anders weitergeben. Häufig, nicht bloß mehrfach, häufig. Ich bin zu so vielen Leuten gegangen, gerade die aus der Sucht kamen, und haben ihnen diese Rettung in Jesus Christus angeboten. Und die haben gesagt, ah, ich weiß noch jemand anderes, zu dem kann sie gehen. Und der ist gläubig geworden. Und sie wollten nie wieder was davon wissen. Es war ihr Heil, es war ihre Rettung. Sie wollten sie nicht. Haben sie jemand anderes übertragen. Das gibt es. Denn siehe, der Herr befiehlt und man schlägt das große Haus in Trümmer und das kleine Haus in Splitter. Das ist ein prophetisches Wort, was sich nochmals 70 Jahre später erst wirklich erfüllt hat. Das große Haus war nämlich die 10 Stämme Israels und das kleine Haus war die beiden Stämme Juda und Benjamin. Das ist also 100 Jahre nach diesem prophetischen Wort das eingebrochen. Denn, und das ist eine Besonderheit, ich habe da schon mal im vorher darauf hingewiesen, Amos kam ja aus dem Südreich. Amos war aus Juda. Der war gesandt zu den 10 Stämmen des Nordens. Und deswegen können Sie ihn dann im nächsten Kapitel auch ausweisen. Geh nach Hause. Und hier prophezeit er ein Wort. Das hat eine doppelte Bedeutung. Einmal für das große Haus und einmal für das kleine Haus. Und man kann nicht sagen, naja, ich gehöre ja zu einer Freikirche, die Landeskirchen, das geht alles drunter und drüber. Oder ich gehöre zu einer Glaubensgemeinde und in den Freikirchen ist ja auch nicht mehr. Oder ich gehöre zu einem ganz Besonderen und dort. Wenn Gott auch jemand nutzt, der aus seinem näheren Umfeld kommt, dann gilt das Wort dem Näheren auch. Und oft verschärft. Wenn das Große in Trümmer geschlagen wird, und das Kleine in Splitter. Dann heißt, es wird die gleiche Intensität des Gerichts darauf niederfallen und das eine fällt dann in Brocken und das andere in Krümel. Deswegen, wir haben das an anderer Stelle, soll sich keiner den Tag des Gerichts herbeiwünschen. Das ist ja auch so eine verbreitete Haltung unter ganz frommen Christen, die sagen, ach ja, mögt doch der Herbert kommen. Und endlich ein Ende machen mit der ganzen Ungerechtigkeit. Das ist kein Weg. Denn er wird zuerst ein Ende machen mit der Ungerechtigkeit seines Volkes. Umkehr heißt, Gott zur Verfügung stehen, in seinen Wegen laufen, seine Werke zu tun, seine Worte weiterzugeben. Rennen Pferde denn auf Felsen oder pflügt man darauf mit Rindern? Ihr aber verwandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. Ja, das sind alles so eine schönen Bilder und man hört das und denkt, naja, hat mit uns nichts zu tun. Versuchen wir es wieder mit dem, wie sich einige Jahrhunderte später vollzogen hat. Ungefähr 500 Jahre später war Jesus unter seinem Volk. Und es gab davor eine große Restitution, eine Wiederherstellung. Nach der babylonischen Gefangenschaft ist das Volk Israel zurückgeführt worden. Und zwar nicht nur 2 Stämme, sondern wirklich aus allen 12 Stämmen. Denn es hatten sich 30 Jahre nach Amos, als das Nordreich weggeführt hatte, viele nach Jerusalem geflohen. Gerade die Frommen waren unter den letzten gläubigen Königen nach Juda gezogen. die Frommen aus den anderen Völkern, aus den anderen Stämmen. Es wird aber berichtet bei Josia vor allem, dass ganz viele zusammenkamen aus fast allen anderen Stämmen. Die Frommen, die sie haben rufen lassen. Die sind auch dieser Zerstörung, dieser ersten Wegführung durch die Assyrer entgangen. Sind auch unter die zweite Wegführung durch die Babylonier gekommen. Und wurden von Gott nach 70 Jahren wieder zurückgeholt in das Land. Und es gab dann diese große Wiederherstellung des Volkes, die Makkabäerkämpfe, die Okkupation durch die Griechen, die Schändung des Tempels und die Schändung des zweiten Tempels und dann der Aufbau des dritten unter Herodes dem Großen um die Zeitenwende und dessen Zerstörung dann 70 Jahre nach Christus durch die Römer. Und in dieser, also nach dieser großen Wiederherstellung, kommt Jesus, der Messias, zu seinem Volk und muss ihnen diese Dinge nochmal verschärft sagen. Ihr habt euch noch weiter von Gott entfernt. Ihr habt das Bethaus zum Räuberhöhle gemacht, zum Beispiel. Ja, nicht mehr ein Platz der Anbetung, sondern des Handels. Ja, werden da welche gesagt haben, das soll sich mal nicht so haben. Muss so ein bisschen was für den Aufschwung des Volkes tun. Warum denn nicht gerade auch an frommen Hallen, ist umso besser, dass wenigstens fromme Geschäfte. Aber Gott nennt das Räuberhöhle. Es ist kritisch, wenn wir solche Dinge vermischen, was Ehre Gottes betrifft und wirtschaftlichen Aufschwung. Das passt, das gehört nicht zusammen. Es gehört eine Sache Gott und es gehört das nächste dem Kaiser. Unser Herz gehört nicht ganz, sollte ihm zumindest ganz gehören. Und damit unsere ganze Haltung, unsere ganze Lebensausrichtung. Das muss auf Gott ausgerichtet sein. Und dann ein zweites Wehe denen, die sich freuen über das bisschen, was man wiedergekriegt hat, über das ja, bisschen Macht, was man wieder erworben hat. Auch da, ich sage das für uns, auch wenn wir in Verantwortung sind, in dem Missionswerk oder in dem Sozialverein, dass wir dort wachsam sind, dass wir nicht uns an äußeren Dingen festmachen und daran unseren korrekten Wandel abzulesen versuchen, dass man sagt, naja, Gott hat uns ja das oder jenes dazugegeben. Sondern, dass wir mit all unserem Sein und Haben ihm zur Verfügung stehen. Denn siehe, spricht der Herr, ich lasse gegen euch das Haus ist. Ihr Haus Israel, ein Volk aufstehen. Die werden euch bedrängen von Zugang nach Hamat bis zum Bach der Ebene. Das heißt, es bleibt ihm kein Platz. Das ist auch wirklich buchstäblich so passiert. Es bleibt ihm kein Platz im Land. Und trotzdem ging Gottes Geschichte weiter. Wenn auch das Gericht Gottes über sein Volk geht, geht seine Geschichte weiter. Für mich selber sage ich, ich möchte zu denen gehören, mit denen er seine Geschichte schreibt. Egal, ob im angestammten Land oder in der Verbannung. Egal, ob unter günstigen Umständen oder unter ungünstigen. Egal, ob so, wie es mir gefällt und wie Gott seinen ersten Plan hat oder wie es mir dann nicht gefällt und es ist nur die zweite oder dritte Garnitur der Möglichkeiten. Ich möchte in seiner Nachfolge stehen und ich wünschte, dass wir das alle mit allem unserem Sein und mit all unserem tun. Amen. Thank you.